Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today. And shop the sale.
Wirbel um Kalifatäußerung von Rundfunkräten. Die evangelische Kirche verliert 560.000 Mitglieder innerhalb eines Jahres. Was passiert am 1. Mai? Natürlich passiert, der Arbeitgeberpräsident ruft zu mehr Arbeit auf. Rein in Meinungsmache. Wir haben heute den 2.5. Vorfall in Brandenburg. Demonstranten bedrängen Auto von Bundestagsvize Göring-Eckert. Personen schlugen in aggressiver Stimmung auf das Fahrzeug ein. In Brandenburg ist der Wagen von Katrin Göring-Eckert angegangen worden. Das Büro der Grünen-Politikerin sieht die Taktik der Polizei kritisch. Aufgebrachte Demonstranten haben das Fahrzeug von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert bedrängt und an der Abfahrt gehindert. Der Zwischenfall ereignete sich am vergangenen Samstag nach einer Parteiveranstaltung in Lunow-Stolzenhagen im Landkreis Barnim in Brandenburg. Im Umfeld der Veranstaltung sei es zu einer Gegendemonstration und Störungsversuchen gekommen. Von dem Veranstaltungssaal hätten sich schätzungsweise 40 bis 50 Demonstranten versammelt. Auf dem Rückweg zu ihrem Auto sei die Bundestagsvizepräsidentin bedrängt worden. Das Auto von Katrin Göring-Eckert und ihrem Fahrer sei dann an der Abfahrt gehindert worden. Zitat: Mehrere Personen schlugen dabei in aggressiver Stimmung auf das Fahrzeug ein, schilderte das Büro weiter. Erst als die Polizei Verstärkung gerufen habe, sei die Abfahrt nach 45 Minuten ermöglicht worden. Man sei überrascht gewesen, so das Büro von Katrin Göring-Eckert, wie sorglos die Polizei Hinweisen in Nachrichtengruppen zum Aufruf von Gegenprotesten bewertet hatte. Zum Ende der Veranstaltung seien noch 2 Polizeikräfte anwesend gewesen, die Verstärkung gerufen hätten. 2. Die Polizeidirektion Frankfurt-Oder meldete den Vorfall, sprach aber nur von einer grünen Bundestagsabgeordneten, ohne deren Namen zu nennen. Demnach wurde in Lunow-Stolzenhagen gegen 2 19- und 26-Jahre alte Männer eine Anzeige wegen Nötigung aufgenommen. Sie hätten sich vor bzw. hinter den Dienstwagen gesetzt und die Abfahrt verhindert. In Bayern ist sowas eine Präventivhaft übrigens. Warum sind denn die noch auf freien Fuß? Komisch. Den Berichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Männer. Für Nachfragen war sie am Mittwochabend aber nicht erreichbar. Göring-Eckerts Büro teilte weiter mit: Protest ist legitim, Bedrohung und Einschüchterung nicht. Es könne nicht sein, dass Demokratieveranstaltungen verhindert werden sollen. Über Demokratie zu reden, muss überall möglich sein, auch auf dem Land. Ob in Biberach, in Baden-Württemberg oder in einem Dorf in Brandenburg. Und das ist also so ein bisschen, man könnte meinen, dass die ganze Rhetorik um die Grünen, die Landesverräter Grünen, von CDU, AfD, FDP, also eigentlich von allen außer den Grünen selbst und der SPD, Teile der FDP kann man da noch hinzuziehen, ich will die FDP da nicht komplett reinsetzen, aber alles, was 100% alles, was in der Opposition steht, hat sich die Grünen zum Feindbild genommen. Komplett. Und das ist in Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, also in Sachsen-Anhalt und in Sachsen natürlich schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, denn gerade in diesen Bundesländern, in den Bundesländern, in denen die AfD eine gesichert rechtsextreme Partei ist, so wie meines Erachtens auch im gesamten Bundesgebiet. Gerade in diesen Bundesländern gibt es eigentlich einen anderen Feind, weil die Parteien, die angegriffen werden oder die Partei, die angegriffen wird, da überhaupt keine Rolle spielt. Also überhaupt nicht. Das hier ist die Sonntagsumfrage der Landtagswahl in Thüringen. Ja, es gibt immer so eine Umfrage, ich will dazu vorher sagen, Umfragen. Das kann repräsentativ sein, es kann auch nicht repräsentativ sein, es geht hier um INSA-Umfragen, da werden 1000 Leute befragt, das wird dann veröffentlicht. So sieht das aktuell in Thüringen aus. Ja. Das kann man jetzt in einer gewissen, sagen wir mal, übertragenen Art und Weise auf diese anderen neuen Bundesländer übertragen. Also man kann die neuen Bundesländer da mehr oder weniger einordnen, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, also das sieht in Sachsen ähnlich aus und so weiter und so fort, ja. In diesem Fall muss man jetzt rein aus strategischer Sicht mal ein bisschen die Frage stellen, warum zur Hölle hat man das grüne Feindbild, wenn die Grünen gerade in diesen Bundesländern an der 5%-Hürde scheitern könnten? Dazu kommt, das ist Thüringen. Das ist Höckeland. 30% von Thüringen wären nach der Umfrage nach klar rechtsextrem. Und das ist etwas, das ich, je nachdem, wie man fragt, also die Prozentzahl, dass eine Umfrage ist, sage ich dazu, das ist, ja, also wer die AfD in Thüringen wählt, ist rechtsextrem. Das ist fast jeder Dritte, laut diesen Umfragen. Und jetzt muss man auch noch eine Einschätzung machen, weil das ist ja relevant. Ihr seht, dass zweitstärkste Kraft CDU, und dann kommt noch was dazu, neben den Linken, Bündnis Sahra Wagenknecht. Und hier muss man einordnen, wenn sich diese Umfrage als repräsentativ darstellen sollte. Ihr wisst, ich sage immer, Umfragen, das ist wichtig zu wissen, das ist eine Umfrage. Umfragen sind nicht so aussagekräftig wie ein tatsächliches Wahlergebnis. Darum, wenn man nur diese Umfrage betrachtet und das Ergebnis daraus, dann muss ich sagen, Chat, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, Bündnis Sahra Wagenknecht sorgt dafür, dass der AfD Prozentpunkte abgelaufen werden und die dann zu Bündnis Sahra Wagenknecht kommen. Ich habe mich allerdings geirrt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat die Grünen, die SPD und die Linken aufgeteilt. Am meisten die Linken. Am meisten natürlich die Linken. Man könnte jetzt die Behauptung aufstellen, dass da wenig bis gar nichts von der AfD rübergewandert ist. Aber das kann ich ja nicht genau sagen. Was ich sehen kann, ist, dass das, was den Linken fehlt, bei Bündnis Sahra Wagenknecht obendrauf gekommen ist. Und damit habe ich in meiner Einschätzung und meiner Hoffnung vollkommen falsch gelegen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist in keiner Art und Weise, laut dieser Umfrage hier, ein Abwanderungsgarant für die AfD. Das hat die überhaupt fast, also hier wäre sie, hätte die das überhaupt nicht tangiert. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Also ist das Fazit, das Bündnis Sahra Wagenknecht hat fast ausschließlich die Linke in Thüringen beschädigt oder auseinandergerissen. Und, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Also der Feind der Union, besonders in diesem Bereich, dass das die Grünen die Feind sind, ist total irre. Es sollte eigentlich die AfD sein, aber es wirkt nicht so, als wäre es die AfD, wenn ihr versteht, was ich meine. Es wirkt nicht so. Forderung nach Abberufung. Wirbel um Kalifat-Äußerung von Rundfunkrätin. Eine muslimische Journalistin sieht keinen Widerspruch zwischen Scharia und Staat. Jetzt wird ihre Rolle als Rundfunkrätin in Frage gestellt. Eine Rundfunkrätin in Hessen sorgt für Aufsehen. Seit 2021 vertritt Kola Mariam Hübsch die muslimische Gemeinschaft im Gremium des Hessischen Rundfunks. Am vergangenen Montag sorgt sie für Aufsehen in der Sendung Hart aber fair. Als es um eine Demo in Hamburg ging, bei der der Kalifat gefordert wurde, zeigt sie offenbar Verständnis. Holy fuck! Ich gehöre einer Gemeinde an, die hat einen Kalifen, einen weltweiten Kalifen. Hübsch wurde von der Ahmadiyya-Gemeinschaft in den Rundfunkrat geschickt. Das Rundfunkgesetz in Hessen sieht seit 2016 vor, dass Vertreter der muslimischen Gemeinschaft im Rundfunkrat vertreten sein müssen. Sie ist nach eigenen Angaben Journalistin und Publizistin. Sie schreibt Bücher und Beiträge zum Islam und ist oft in Talkshows zu sehen. Ihre Themenschwerpunkte sind Toleranz im Islam, Scharia und Säkularismus. Mit ihrem Verständnis von der Scharia mit dem islamischen Gesetzwerk stieß sie in der Talkshow allerdings auf Verwunderung. Wenn ein Muslim gut zu seinen Nachbarn ist, wenn er sich fürs Gemeinwohl einsetzt, sich ehrenamtlich engagiert, dann befolgt er die Scharia. Ein Widerspruch zwischen Scharia und Staat sehe sie nicht. Gläubige müssten sich der Scharia nach an die Gesetze des Landes halten. Kalifat und Scharia seien in der islamischen Welt ganz normale Terminologien. Um das mal ganz kurz einzuordnen, die Scharia beinhaltet Strafen für Diebstahl, die Hand abhacken und auch noch Todesstrafen. Das ist ganz, ganz wild, dass das gesagt wurde. Also ganz, ganz wild. Richtig wild. Und diese Normalität auch noch darzustellen, besonders im Kontext einer freiheitlich-demokratischen westlichen Wertevorstellung, ist auch richtig wild. Ich ordne das kurz nur ein. Aus Hessen kommen jetzt Zweifel an ihrer Befähigung als Rundfunkrätin. Der FDP-Landestagsabgeordnete Junki Pürsün kritisierte den Auftritt: Rundfunkräte sind der Allgemeinheit verpflichtet. Die relativierenden Äußerungen irritieren sehr. Bei den Demos in Hamburg ging es nicht um Verbandsinterner, sondern die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Aus dem Frankfurter Stadtparlament kommt sogar ein Ruf nach einer Abberufung. Wer Kalifat und Scharia verteidigt, ist nicht unabhängig. Eine solche Person kann niemals geeignet für ein Gremium wie den Rundfunkrat sein. Hübsch hat auf der Plattform Twitter nicht direkt Stellung bezogen. Allerdings teilte sie nach Sendung des Lehren des Kalifs Mirza Masroor Ahmad, Zitat, Konsequenzen gegen jede Form des Extremismus, der Kalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat in seiner Berliner Grundsatzrede, schrieb sie. Außerdem teilte sie den Beitrag eines Nutzers, der schrieb, wenn ich mir den Verlauf der aktuellen Diskussion zum Thema Kalifatstaat anschaue, steigt der Ärger in mir hoch. Murat Kaiman, selbst Journalist, ging in seinen Beiträgen darauf ein, dass ich das Kalifatsproblem nicht abschieben lasse. Ganz, ganz, ganz komisch. Also es muss die Möglichkeit geben, sich klar distanzierend, egal mit welcher Positionierung man in welchen Rundfunkräten steht, als auch als Muslim von der extremistischen Forderung der Einführung eines Kalifats zu distanzieren. Wenn man das nicht kann, dann hat man ein Problem mit der Demokratie. Also ein fundamentales. Und das sollte hart kritisiert werden. Also richtig hart. Wie zur Hölle kann jemand in einem Rundfunkrat sitzen, der nicht ganz klar sagt, dass die da fordern, ist vollkommener Blödsinn. Und nicht das Normnetzwerk der muslimischen Gemeinde. Weil durch diese Demos in Hamburg werden die Diskriminierungssituationen rund um Muslime natürlich wieder verschärft, weil jetzt davon ausgegangen wird, ja, bist du Muslim, forderst du das Kalifat. Das ist natürlich wieder ein Narrativ, das gesponnen wird. Diese extremistische Forderung, dieser muss aber auch gerade von solchen Leuten widersprochen werden. Wenn denen nicht von solchen Leuten widersprochen wird, dann hat man halt ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Das gibt's halt einfach, also das muss klar gefordert werden. Besonders, weil das, was in Hamburg passiert ist, auch nichts mit irgendwelchen Debatten zu, man muss Extremismus entgegenstehen. Nee, das war die Forderung nach dem Abschaffen der westlichen Werte in Deutschland und dem Einführen eines Kalifats. Mit einem Bezug, der nichts mit diesen relativierenden freiheitlichen Gedanken versucht wurde mit einzubringen. In gar keinem Fall. In gar keinem Fall. Das fand ich irritierend. Das fand ich sehr, sehr irritierend. Und hat ein bisschen Geschmäckle. Wenn ich nämlich höre, dass sowas, was offensichtlich rückwärts gerichtet ist, in Verbindung mit Religion und diesen ganz klaren menschenfeindlichen Auszügen daraus, und wenn das dann jemand verrelativiert mit den Aussagen, ja, da stehen aber auch gute Sachen drin, dann bin ich sehr, sehr irritiert. Ich kann also Forderungen zum Rücktritt oder der Abberufung verstehen. Fühlt sich komisch an, ins gleiche Horn zu blasen wie die Nazis. Nein. Genau, es ist wichtig, also das muss man auch mal sagen, ja, Menschen mit einer linkspolitischen Ausrichtung haben das Recht und die Pflicht, solche extremistischen Auswüchse anzusprechen, sich die Debatte außen vor zu lassen und sie den Rechtsextremisten zu überlassen. Das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. Besonders, wenn es so prominent stattfindet. Weil Du kannst dich doch nicht hinsetzen, wenn die Gesellschaft über dieses Thema spricht und dann zu sagen, nee, da kann ich heute nicht zu sagen, weil es sind ja Muslime irgendwie und deswegen sagt man das, das verstehe ich nicht. Der politische Islam ist nicht so geil und wer pro Scharia ist, da gehe ich nicht mit konform, Digga, in keiner Form, gar nicht. Und das kann ich auch als politisch Linker sagen. Das muss ich als politisch Linker sagen. Weil ansonsten lasse ich doch den Rechtsextremen diese Debatte. Das muss man klar ausdrücken. Sehr klar. Das hat nichts mit Shakira zu tun. Oh Gott.
Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all-steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Da muss man drüber reden dürfen und vor allen Dingen sich auch positionieren dürfen. Was passiert am 1. Mai? Natürlich passiert, der Arbeitgeberpräsident ruft zu mehr Arbeit auf. Der 1. Mai ist traditionell der Kampftag der Gewerkschaften für Arbeitnehmerrechte. Den Tag der Arbeit hat Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dieses Jahr doch dazu genutzt, dazu aufzurufen, wieder mehr zu arbeiten. Zitat. Der Dulger. Wir brauchen mehr und nicht weniger Arbeit in Deutschland, teilte Dulger mit. Deutschland diskutiert zu viel über die Bedingungen von Nichtarbeit. Und zu wenig über den Wert von Arbeit, beklagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Im Mittelpunkt müsse die Frage stehen, wie der Standort Deutschland wieder attraktiv gemacht werden könne. Ja, der kranke Mann Europas. Dazu gehört auch, wir werden alle mehr und länger arbeiten müssen, sagte Dulger. Dazu müssten die Rahmenbedingungen für Arbeit verbessert werden. Weiter heißt es, Arbeit ist viel mehr als eine Notwendigkeit. Dies muss man am 1. Mai wieder stärker in den Fokus rücken, so der BDA-Chef. Er ergänzte, es gibt keinen anstrengungslosen Wohlstand und Wertschöpfung entsteht im privaten Unternehmen. Dulger wies zugleich auf den Wert der Sozialpartnerschaft hin. In Zeiten geringen Wachstums, einer immer älter werdenden Gesellschaft und eines hohen Arbeits- und Fachkräftemangels müssen wir gemeinsam anpacken, um die Arbeitsplätze und Wohlstand auch für die Zukunft am Standort Deutschland zu sichern. Er rief Gewerkschaften und Politik dazu auf, Arbeit endlich wieder konstruktiv mitzugestalten. Ja, ich bin ja gespannt, was sagt denn der Herr Dulger zum Mindestlohn von 14 Euro? Wenn die Wirtschaft brummt, werden auch die Löhne schneller steigen. Genau! Wir müssen die CEOs und die ganzen Aktionäre wieder glücklich machen, weil es hat sich bewiesen, wenn es den Unternehmen gut geht, dann werden die Löhne steigen. Ja, genau. Trickle-Down-Economy funktioniert. Es funktioniert. Das wollte ich euch nur mitgeben, ich habe das fast für Satire gehalten, ehrlich, natürlich. Ne? Also die Entwicklung diesbezüglich ist eindeutig und sie ist in eine Richtung. Wir haben jetzt am Dienstag auch davon gelesen, dass die Wirtschaft in einem leichten Aufschwung ist und dass das im internationalen Vergleich sogar relativ gut in der Mitte ist. Ja, besonders wenn man, also da geht es um 0,2%, in Amerika ist es 0,4%. Das ist also eine gute Entwicklung. Sehr, sehr wichtig. Ursula von der Leyen, ein Deal, um den rechten Rand zu besänftigen. Ist es eine gute Idee, einem zerrütteten Staat wie dem Libanon 1 Milliarde Euro für ein Migrationsabkommen zu versprechen? Tatsächlich spricht manches dafür. Was immer Ursula von der Leyen zurzeit macht, man wird es immer im Lichte dessen sehen, was sie erreichen will. Ihre Wiederwahl zur Präsidentin der EU-Kommission. Das gilt auch für ihre Reise in den Libanon, den sie gemeinsam mit dem zypriotischen Präsidenten Nikos Christodoulidis unternommen hat. Dieser hatte sich zuletzt darüber beklagt, dass immer mehr Flüchtlinge aus dem Libanon nach Zypern übersetzen. Zypern ist nur 160 Kilometer von der libanesischen Küste entfernt. Seit Anfang des Jahres kam Christodoulidis, oh mein Gott, ich nenne ihn jetzt Tim, Zufolge 4000 Migranten aus dem Libanon im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum 78. Eine unhaltbare Situation, nannte Tim das. Die EU reagierte. Von der Leyen ist nach Beirut gereist, um ein Migrationsabkommen mit der libanesischen Regierung zu schließen. Sie sagte dem kleinen Land 1 Milliarde Euro Finanzhilfen zu. Das Geld soll in Gesundheit, Bildung und Sozialwesen fließen und natürlich in den Grenzschutz. Die Behörden sollen im Kampf gegen Schleuserbanden besser ausgestattet werden und sie sollen den Schutz der eigenen Grenzen verstärken. Die EU hatte zuletzt sehr ähnliche Abkommen mit Tunesien und Ägypten geschlossen und von der Leyen war immer schlagzeilenträchtig mit dabei. Der Libanon ist allerdings so zerrüttet, dass man ihn schwer als funktionierenden Staat bezeichnen kann. Deshalb ist die Frage, ob das Geld dann auch wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. Mehr als berechtigte Frage übrigens. Trotzdem steht es nicht im Vordergrund. Das hatte gleich mehrere Gründe. Abkommen dieser Art mit den Annerei-Staaten sind von fundamentaler Bedeutung. Wenn sie gelingen, kann illegale Migration, begrenzt und legale Migration gefördert werden. Sie sind außerdem ein weiterer Baustein der sich neu formierenden europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Alle europäischen Regierungen sind in den vergangenen Jahren angesichts der unkontrollierten Zuwanderung erheblich unter Druck geraten. Unkontrollierte Migration ist für die Parteien am rechten Rand ein Konjunkturprogramm. Je näher der 9. Juni rückt, der Tag, an dem die Europäer ein neues Parlament wählen, desto dringender wollen die EU-Spitzen zeigen, dass man durchaus handlungsfähig ist. Ob die Abkommen dann auch wirksam sind, diese Frage wird man erst weit nach dem Wahltermin beantworten können. Im Rahmen der neuen europäischen Asyl- und Migrationspolitik ist es also nur folgerichtig, dass von der Leyen in den Libanon fuhr. Freilich ist es auch so, dass sie ihre Chancen auf eine Wiederwahl erhöht, wenn sie sich in Sachen Migration in der ersten Reihe zeigt. Von der Leyen ist die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, also EVP. Da ist auch die CDU Mitglied. Die EVP wird nach allen Umfragen bei den Europawahlen zwar am besten abschneiden. Um die Wahl zu gewinnen, braucht von der Leyen sehr wahrscheinlich auch die Unterstützung von Parteien, die weit rechts von der EVP stehen. Beispielsweise die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, EKR, im EU-Parlament. Die starke Frau dort ist die, na, welche Faschistin sitzt da vorne? Italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie steht für eine harte Haltung zur Migration. Auch die Rechtskonservative PIS aus Polen ist Mitglied der EKR. Von der Leyen als Grenzwächterin Europas, das kommt bei der EKR bestimmt gut an. Es ist freilich nicht fair, alles, was von der Leyen jetzt macht, nur danach zu beurteilen, dass sie wiedergewählt werden will. Aber das Leben ist nicht immer fair, auch das einer Spitzenpolitikerin nicht. Interessanter Kommentar, Frau von der Leyen. Also es gibt ein neues Migrationsabkommen mit dem Libanon, um die 1,5 Millionen syrischen Geflüchteten, die im Land leben, vor der Reise nach Europa, abzubringen. Und dafür fließen bis 2027 1 Milliarde Euro. Diese Migrationsabkommen sind jetzt keine neue Sache, aber sie zeigen in dieser Art und Weise, dass man immense Gelder aufnimmt oder nutzt, um Migration einzudämmen, jeglicher Art. Also wir haben ja uns ganz schön oft darüber unterhalten, dass das die Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Migration halt Humbug ist. Ja, gut. Ich denke, dass es Sinn macht, dass es einen Weg gibt, sowas also Migration zu steuern. Das sind Entwicklungshilfen. Aber das klingt jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das als Entwicklungshilfe deklarieren kann, aber Ländern, in denen es Menschen schlecht geht, finanziell so zu unterstützen, dass es den Menschen vor Ort nicht mehr schlecht geht, das ist eine sinnvolle Methode. Das kann aber nur in Kombination mit vielen Maßnahmen funktionieren. Es gibt nicht die eine funktionierende Maßnahme. Das ist wichtig. Europaweites Netzwerk, ein Ring von Callcenter-Betrügern, wurde zerschlagen. Es handelt sich um den bisher größten Callcenter-Betrug in Europa. Ermittler haben ein Netzwerk von Telefonbetrügern in 5 Ländern aufgedeckt und 21 Personen festgenommen. Die Betrugsmaschen waren vielfältig. Ermittler aus Deutschland und mehreren Balkanländern haben ein großes europaweites Netzwerk von Telefonbetrügern zerschlagen. Seit Dezember seien mehr als 100 Beamte im Schichtbetrieb im Einsatz gewesen. Sie hätten 1,3 Millionen Telefonbetrugsgespräche gesichert. Mitte April haben man bei groß angelegten Durchsuchungsmaßnahmen gemeinsam mit Europol in 5 Ländern, vor allem im Westbalkan, 21 Personen festgenommen. 12 Callcenter seien zerschlagen worden. Die Betrüger sollen das gesamte Spektrum der Betrugsverfahren abgedeckt haben. Beispielsweise sollen sie sich als nahe Verwandte, Bankangestellte, Mitarbeiter der Verbraucherzentrale oder als Polizist ausgegeben haben, um Opfer mit Strafandrohung und Gewinnversprechen oder Inkassoforderungen zu betrügen. Ermittler hätten in rund 6.000 Fällen einen Schaden von insgesamt rund 10 Millionen Euro verhindert. Einsätze gab es in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, dem Kosovo und in Libanon. Koordiniert wurden die Einsätze von einem Staatsanwalt der Europäischen Polizeibehörde in Europol im niederländischen Den Haag. Betrügerische Anrufstraftaten sind besonders perfide und skrupellos, denn sie spielen mit den Ängsten und Nöten der Menschen, erklärte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Gegen diese Kriminellen werde mit aller Härte und Konsequenz vorgegangen, fügte er hinzu. Wir haben ja schon einige Male diese Maschen in Dokumentationen und Reportagen verfolgt. Und es scheint da jetzt tatsächlich genau die getroffen zu haben, die da unter Umständen involviert waren, wenn das so ein großer Callcenter-Ring war. Und das ist ja eine gute Sache, eine sehr, sehr gute Sache. Also, ne, ist eure Oma potenziell temporär erstmal wieder safe. Aber klärt eure Oma auf. Ne? Oma aufklären, was solche Anrufe angeht und vielleicht auch die Eltern, das ist schon ziemlich wild. Das sind, also da werden mittlerweile ja auch Stimmenemulatoren benutzt von Daten, die irgendwo zur Verfügung standen. Und dann werden die Eltern der betreffenden Person angerufen und dann wird mit verzerrter und emulierter Stimme so getan, als wäre man in der Notsituation, man brauche Geld. Und dann ist das ist vollkommen außer Kontrolle. Also wirklich schlecht. Sehr, sehr schlecht. Die evangelische Kirche verliert 560.000 Mitglieder innerhalb eines Jahres. Das geht runter wie Öl. Im vergangenen Jahr sind erneut Hunderttausende Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Die Zahl der Mitglieder sinkt damit auf 18,5 Millionen. Im vergangenen Jahr hat die evangelische Kirche mehr als 500.000 Menschen verloren. Wie die Evangelische Kirche Deutschland EKD mitteilte, ist die Gesamtzahl der Mitglieder 2023 um etwa 590.000 Personen gesunken. Ende 2023 gehört den 20 Landeskirchen der EKD demnach rund 18,56 Millionen Menschen an. Zitat: Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche. Dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Ich möchte das auch mal vorlesen. Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche. Ja, sicherlich. Arm. Wenn ich an die Kirche denke, denke ich an arm. Besonders an die Struktur. Toll. Mein Gott, die Kirche. Die armen, armen Kirchen. Oh. Toll. Auch mit weniger Mitgliedern bleibe es Aufgabe der EKD, sich für Nächstenliebe, Menschlichkeit und die Weitergabe des christlichen Glaubens einzusetzen. Und die Vertuschung von Missbrauchsfällen gegenüber ehemaligen und laufenden, lebenden und totenen Pfarrern weiterhin aufrechtzuerhalten. Ich habe eine der Aussagen hier gerade hinzugedichtet. Ihr könnt entscheiden, welche. Es gibt nach wie vor hohe Erwartungen von Mitgliedern an die Kirche. Wie bereits im Vorjahr traten im Jahr 2023 rund 380.000 Mitglieder aus der evangelischen Kirche aus. 340.000 Mitglieder starben. Gleichzeitig kamen rund 160.000 neue Mitglieder hinzu, rund 140.000 Menschen wurden getauft und 20.000 weitere zusätzlich in die Kirche aufgenommen. Das Kirchensteuer... So, kurz für euch. Rechnet, ihr könnt eine ganz kurze Kopfrechnung machen. Also, Zitat nochmal, wir werden uns darauf einstellen müssen, eine ärmere Kirche zu werden. Haltet das im Kopf. EKD sind doch die Evangelien, hatten die Missbrauchsskandale? Ja. Oh, ganz wichtig. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche hat denselben Scheiß, hat dieselbe Scheiße am Schuh. Same. Einfach same. Es gibt dazu sehr viele offene Berichterstattungen. Wir hatten zuletzt eine unabhängige Studie, die von Kirchenämtern aktiv behindert wurde in der Aufklärung, die dann das schätzen mussten, wie viele Missbrauchsfälle und Rahmen. Das ist eine Katastrophe. Also es ist same shit. Es ist wirklich same, same. Ich möchte aber nochmal sagen, arme Kirche. Hört zu, hört genau zu. Das Kirchensteueraufkommen sank 2023 um gut 5% auf 5,9 Milliarden Euro. Arm, I guess. Ich persönlich behaupte, dass ich einen unwesentlichen, aber einen relevanten oder stattfindenden Teil dazu beigetragen habe, dass Menschen, die meinen Stream konsumieren, aus der sowohl katholischen als auch evangelischen Kirche ausgetreten sind. Und für den Fall, dass ihr das noch nicht gemacht habt, tut das bitte. Und das ist der letzte Artikel, den ich heute habe.